die Staaten, die uns hier in der Region im Rheinland in erster Linie interessieren sollten, das ist das Kurfürstentum Köln im linksrheinischen Raum und das Kurfürstentum Trier auch größtenteils im linksrheinischen Raum. Dazu könnten wir auch noch Teile des Kurfürstentums Mainz hinzufügen. Die dortigen Fürsten haben sich in der Frühphase der Reformation, und ich spreche hier von der Reformationszeit bis in die Mitte der 1530er Jahre hinein, grundsätzlich feindlich, ablehnend und durch Zensur betätigt. Hierzu gehört aber nicht nur eine theoretische Verdammung, sondern auch die physische Verdammung von solchen Erscheinungsformen, die sie als besonders bekämpfenswürdig erachteten.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Wir kehren mit einer dritten Staffel zurück, in der wir uns erneut mit Brüchen, Transformationen und Kontinuitäten im Rheinischen Revier, im Rheinland und damit verbundenen Regionen beschäftigen. Im ersten Teil dieser dritten Staffel schauen wir auf historische Wandelsituationen und blicken heute mit Professor Dr. Stefan Laux von der Universität Trier auf die Reformation. Herr Laux schildert, wie sich Luthers Ideen ins Rheinland hinein verbreiteten, aber auch, welche internen Strukturen dazu beitrugen, dass die Reformation hier weniger Einfluss als anderswo entwickeln konnte und welche Rolle dabei die drei geistlichen Kurfürsten, die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln spielten. In den Shownotes findet ihr Hinweise, wie ihr mich kontaktieren oder über PayPal, Ko-fi und Steady unterstützen könnt. Außerdem findet ihr dort eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Links zum Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Herr Laux war bei mir schon einmal zu Gast gewesen, aber zu einem ganz anderen Thema, und deshalb hatte ich ihn zu Beginn gebeten, sich noch einmal kurz vorzustellen und seinen Weg zum Thema Reformation und Rheinland zu schildern. Danach geht es inhaltlich los und wir schauen auf das Rheinland am Vorabend der Reformation. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Gesprächs aus dem März 2025.
Ja, mein Name ist Stefan Laux. Ich bin Professor für das Fach Geschichtliche Landeskunde an der Universität Trier. Die Geschichtliche Landeskunde ist, wie man vielleicht sagen könnte, so eine Art Traditionsbezeichnung für die Landes- oder moderner gesprochen etwas die Regionalgeschichte. Solche Professuren gibt es erstaunlicherweise im gesamteuropäischen Rahmen nur in Deutschland. Man könnte sagen, das ist ein Reflex, ein Effekt des Föderalismus. Ich möchte es mal dahingestellt sein, mein Feld ist jedenfalls die regionale Geschichte. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Rheinland, bin gebürtiger Düsseldorfer und bin 2012 nach Trier gekommen und beschäftige mich hier mit der westdeutschen und der südwestdeutschen Geschichte, nicht nur in der frühen Neuzeit, sondern auch im 19. und 20. Jahrhundert. Meine Anfänge wissenschaftlicher Art habe ich tatsächlich mit einem Thema zur rheinischen Reformationsgeschichte genommen, habe ein Buch geschrieben über den Reformationsversuch Hermanns von Wied in Kurköln, auf den wir sicher gleich in unserem Gespräch noch eingehen werden. Ein letztes vielleicht. Mich interessiert besonders stark nicht nur die Ereignisgeschichte der Zeit selbst, sondern auch die Art und Weise, wie man mit ihr in späteren Zeiten umgegangen ist. Also die Rezeptionsgeschichte, die Aneignung zentral. Also die Frage, was sagt eigentlich das Bild von der Vergangenheit über unsere Gegenwart, vielleicht sogar auch unsere Zukunft?
Ich spreche heute tatsächlich das erste Mal über die Reformation in meinem Podcast. Ich hätte gerne irgendwie vor eine allgemeine Folge gehabt. Daher fällt es jetzt Ihnen zu, einen zumindest kursorischen Überblick zu geben. Wie kommen wir aus dem Mittelalter heraus zu dem Moment, an dem Luther die berühmten Thesen an die Schlosskirche nagelt.
Ja, wir kommen aus dem Mittelalter heraus, um Ihr Zitat aufzugreifen, Herr Jacobi, indem wir zunächst einmal anerkennen oder überhaupt annehmen, dass es ein Mittelalter gegeben hat. Das klingt vielleicht banal an, aber in der damaligen Zeit, im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert, konnten die Menschen schlechterdings nicht ahnen oder annehmen, es gäbe ein Mittelalter und nun folge ein neues Zeitalter. Übrigens, und das haben Sprachwissenschaftler interessanterweise gezeigt, sie hätten das auch nicht so ausgedrückt, weil der Begriff neu in unserer deutschen Sprache bis um das Jahr 1800, also da sind wir schon über die Aufklärung hinweg, negativ gesehen wurde. Genau diesen Punkt möchte ich gerne aufgreifen, um die Reformation zu charakterisieren. Die Reformation hat von denjenigen, die sie angestoßen haben, nicht nur aus strategischen Gründen, man wollte sich ja nicht verdächtig machen, ein Religionsstifter zu sein, sondern aus ihrem tiefen Bekenntnis heraus eben nichts Neues anstoßen und bewirken wollen, sondern eine Rückkehr zu einer Urkirche, einer Wiederherstellung einer für besser geglaubten Vergangenheit. Spätere Generationen haben hieraus einen Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit konstruiert, muss man sagen, also eine Konstruktion, ein Geschichtsbild, eine Periodisierung. Der Begriff frühe Neuzeit ist sogar noch jüngeren Datums. Insofern sind also diese Epocheneinteilungen und mit ihnen unweigerlich auch die Zuordnungen, die Einschätzungen, die wir vornehmen, aus einer späteren Zeit gewonnen. Und das ist ein Problem, ein Phänomen, dessen wir uns als Historikerinnen und Historiker sehr oft bewusst zu machen haben, dass Begriffe, die uns selbstverständlich erscheinen, Prägungen einer späteren Zeit sind. Das gilt nicht nur für das Mittelalter oder die Neuzeit, das gilt für einen Begriff wie Toleranz, über den wir heute zum Glück sehr häufig sprechen, der in der Zeit aber viel weniger benutzt wurde. Das gilt auch, und das ist fast erstaunlich, für den Begriff Reformation selbst. Bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts groß gesprochen, war es gar nicht eindeutig, was denn eigentlich Reformation bedeutet. Ich will sagen, die Einführung einer Reformation, wir unterscheiden ja heute zwischen Reform und Reformation, hat man damals aber so klar keineswegs getan. Die Definition dessen, was Reformation ist, das war eigentlich offen und sowohl Katholiken als auch Protestanten haben sich dieses Begriffes bedient, eine Reformation, also eine Wiederherstellung eines für in Verfall geratenen glücklichen Urzustandes.
Das Narrativ ist ja, dass Luther die Kirche kritisiert hat und das eben auch auf den Schultern von Menschen wie Jan Hus. Aber um das jetzt mal so kritisch zu hinterfragen, war es wirklich so, dass dann vorher im Mittelalter keine große Kritik an der katholischen Kirche stattfand und man das erst in dieser Zeit, die wir als Übergang in die frühe Neuzeit inzwischen verstehen, dass das da mehr geworden ist?
Also zunächst einmal Ihre rhetorische Frage, Kobi, war es nicht so, dass Luther auf den Schultern anderer stand? So haben sich, glaube ich, ausgedrückt, kann ich nur bejahen. Luther war ein Reformer eigener Individualität, wie aber manche, vielleicht sogar viele vor ihm. Ja, Sie haben Jan Hus erwähnt, ich erwähne Petrus Valdes, John Wycliffe in England des 14. Jahrhunderts. Ich gehe aber auch in die Zeit von Luther selbst hinein. Hier sind es, und das erscheint mir eine etwas prekäre Vereinfachung zu sein, allzu sehr gewohnt, Luther mit der Reformation, beziehungsweise umgekehrt die Reformation mit Luther gleichzusetzen. Es hat eine ganze Reihe von Reformatoren gegeben, die sicher in dem einen oder anderen Maße von Martin Luther inspiriert, aber doch eigenständig waren und die auch in ihrem Sozialkreis sehr eigenständig wahrgenommen wurden. Und da kam eben kein Luther vor. Es gibt in der Stadt Genf, die ja eine bedeutende Reformationsgeschichte hat, ein Reformatorendenkmal. Dort sind 4 oder 5 Persönlichkeiten der Reformation abgebildet. Man möchte meinen, wie selbstverständlich, Martin Luther sei unter ihnen. Das ist aber nicht der Fall. Die Bezugspersonen sind hier andere. Die Bezugspersonen in der reformatorischen Phase, sei es in England, in der Schweiz, in Frankreich, vielleicht auch in Polen, in Skandinavien, sind mitunter andere Personen als Martin Luther. Das zeigt uns schon, er war einer unter mehreren. Er hatte Vorgänger, er hatte Er hatte Zeitgenossen. Sie alle vereinte aber, um ihren Punkt aufzugreifen, die Kritik an der Kirche. Und wenn ich die Kirche als solche benenne, dann ist das die Amtskirche, also die institutionell ausgeprägte Kirche, herabreichend vom Papst bis zum lokalen Geistlichen, vielleicht seinem Stellvertreter. Die Kirche ist ja in einem anderen Verständnis die Gemeinschaft aller Gläubigen. Der galt Martin Luthers Kritik nicht. Nein, es war die Papstkirche. Und hier müssen wir sagen, es war der Papst in spezieller Person, der ein absolutes Feindbild, anders kann man es nicht ausdrücken, für Martin Luther war und in dem sich alle Kritik an der Kirche gewissermaßen konzentriert hat.
Nach diesen ersten Überlegungen zur Theologie und zur Kirche in dieser Zeit schauen wir auf das Rheinland. Wo finden wir diese Region zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert?
Ja, wo finden wir sie? Die Frage, das ist eine kluge Frage, die ist doppeldeutig, insofern als wir sie natürlich geografisch zu beantworten hätten. Dazu möchte ich gleich etwas sagen. Wir können sie aber im Sinne eben auch von geistigen, sozialen, kulturellen Kulturen und Konturen vielmehr beantworten. Also was ist der Stellenwert, was ist die Prägung des Rheinlandes? Ich möchte vielleicht pragmatisch ansetzen, wie so häufig in der Vormoderne, ergo der Zeit vor 1800, sind die Dinge in Deutschland sehr kompliziert. Ich möchte es einmal auf ein wesentliches Strukturmerkmal herunterbrechen. Wir haben nicht nur im Rheinland, aber auch dort eine Fragmentierung der herrschaftlichen, der politischen Landschaft. Diese Fragmentierung hat in der frühen Neuzeit im Grunde in einer mehr oder minder konstanten Erscheinungsform das Vorhandensein von geistlichen Staaten und von größeren weltlichen Staaten zur Folge gehabt, die wir vielleicht im Laufe unseres Gesprächs im Einzelnen auch nochmal aufgreifen können. Und dann eine relativ große Zahl an schon kartografisch kaum mehr darstellbaren Mini-Territorien. Man hat einmal für das Jahr 1789 hier auf ungefähr 150 Souveränitäten, also Hoheitsgebiete, geschlossen. So finden wir das Rheinland also strukturell. Geografisch könnte man zwar einerseits sagen, es ist im Westen Deutschlands, des damaligen Deutschlands gelegen, und es ist schon von der Entfernung her königsfern gewesen. Also das Königtum, das habsburgische König- und Kaisertum seit dem 15. Jahrhundert hat ja bekanntlich sein Herz in Österreich. Aber so ganz geht die Rechnung nicht aus, denn in der unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich die Niederlande, sogenannte burgundische Erbschaft Habsburg seit 1477. Das hat zur Folge, dass dieser Komplex Rheinland in einer Nachbarschaft zu einem Interessensgebiet des Kaisers bzw. Königs lag. Und das müssen wir immer mit im Auge behalten, wenn wir uns dann den reformatorischen Vorgängen in der Region zuwenden. Dass hier einerseits die Niederlande ist ein Hotbed der Reformation, ein Impulsgeber sicherlich bestanden hat, auf der anderen Seite aber auch ein Ort, an dem Papst und Kaiser und Verbündete die Reformation systematisch bekämpft haben. Ein Wort möchte ich noch sagen zur Begriffsbildung Rheinland. Das Rheinland ist ein Raum, der nie in der Geschichte, weder in der frühen Neuzeit noch zu anderen Zeiten, in der Antike könnte man gewisse Einschränkungen vornehmen, eine politische Einheit gebildet hat. Es sei erwähnt, dass das Rheinland nach dem Ersten Weltkrieg stark politisiert wurde als ein Schicksalsland, und zwar im Zeichen des behaupteten Erbgegensatzes zwischen Deutschland und Frankreich. Wir entlehnen, das ist eine ältere Tradition der Landesgeschichte, unsere Vorstellung vom Rheinland mit der von der preußischen Rheinprovinz. Das ist das politisch-administrative Gebiet, das die Hohenzollern, also die Preußen, 1815 erworben haben und das sie später eben als Rheinprovinz bezeichnen. Es ist aber keine kulturelle, historische Einheit, gibt es seit langer Zeit nicht mehr. Das ist ein Raum, der sich, ja, in etwa könnte man sagen, von Kleve im Norden bis nach Saarbrücken Im Süden, größtenteils auf der linken Rheinseite, entspannte der aber nördlich von Koblenz in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln auch rechtsrheinische Bestandteile einschloss. Wir denken heute, wenn wir vom Rheinland sprechen, in einem engeren Sinne eher an den Teil, der im Westen des modernen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen liegt. Keineswegs also an das Saarland oder an die mittelrheinischen Gebiete außerhalb auch von Rheinland-Pfalz.
Sie haben die Zersplitterung oder die Einteilung des Heiligen Römischen Reiches in viele verschiedene Gebiete erwähnt. Und als ich in Vorbereitung auf diese Folge nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir nochmal klar geworden, dass ja vier der sieben Kurfürstentümer, die ja für das Reich wirklich wichtig sind, weil die den Kaiser gewählt haben, am oder in ziemlicher Nähe des Rheines liegen. Also man kann ja schon sagen, dass das Rheingebiet quasi ein Machtzentrum gewesen ist im Reich, auch wenn es, wie Sie eben gesagt haben, ja abseits des Kaisers in Österreich bzw. des habsburgischen Kaisers war.
Ja, Sie haben völlig recht, Herr Jacobi. Und diese geistigen Staaten sind für Verlauf oder auch Nichtverlauf des reformatorischen, aber generell des konfessionellen Prozesses enorm wichtig. Ich glaube, diese geistlichen Fürsten, wir sollten zunächst einmal in Parenthese kurz erwähnen, was das eigentlich für ein Strukturtyp von Staatlichkeit gewesen ist. Das ist eine Bündelung von weltlicher Herrschaft und von geistlicher Herrschaft. Der Erzbischof ist gleichzeitig Kurfürst und er ist ein Regent in seinem Territorium, gleichzeitig aber auch ein bischöflicher Priester, wenn er manchmal gar keine Priesterweihe besaß. Das ist eine eigenartige Bündelung von zwei Verfügungsbereichen. Dieses Verhältnis der geistlichen Staaten, das gilt nicht nur für die Kurfürstentümer, sondern auch für die Bistümer wie Bamberg oder Würzburg, deren Inhaber also kein Wahlrecht auf dem Reichstag hatten bei der Königs- und bei der Kaiserwahl. Das Verhältnis dieser geistlichen Staaten zum Kaiser ist gewissermaßen das einer Symbiose. Also es ist ein wechselseitiges Verhältnis. Warum? Es sind die geistlichen Staaten, die sich in ihrem regionalen Umfeld, aber auch im Zuge der Anfechtung der katholischen Kirche tendenziell bedroht sehen. Was tut man, wenn man sich bedroht sieht? Dann sucht man sich einen Staatenpartner. In dem Fall ist es der Kaiser, der habsburgische Landesherr, der einen starken Verbündeten über die Jahrhunderte an sich zog. Und das sind die bayerischen Wittelsbacher. So gesehen sind die geistlichen Staaten Teil der Gruppe der Träger des Reiches, könnte man sagen, weil sie ein Anlehnungsbedürfnis haben. Umgekehrt sichert sich der Kaiser die Kontinuität seines Hauses, also die dynastische Folge auf dem Kaiserthron, die ja eigentlich durch eine Wahl bestätigt werden muss, indem er stets die Loyalität und Zustimmung der geistlichen Kurfürst sichert. Und dadurch wird schnell ersichtlich, dass eine Erschütterung dieses wechselseitigen Loyalitätsverhältnisses zu einer sehr merklichen Veränderung der politischen, herrschaftlichen Verhältnisse im Reich geführt hätte.
Der Übergang zur frühen Neuzeit zeichnet sich ja auch durch eine Vermehrung und einer Verbreitung von Wissen aus. Und da spielen ja auch die spätmittelalterlich gegründeten Universitäten eine Rolle. Und auch da ist meine Frage, wie stand es denn da mit der Theologie? War das etwas, wo affirmativ Dinge wiederholt wurden in diesen Institutionen oder waren die Universitäten auch ein Ort der Diskussion über den christlichen Glauben?
Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema und man müsste sehr in die Tiefe gehen, was man, und hier möchte ich ein generelles Problem unserer Zeit unbedingt doch einmal aufgeworfen hat, gar nicht so leicht kann, denn wir müssen uns als Historiker ja immer nach den Quellen fragen. Das heißt, welche Einsicht haben wir in den Regelbetrieb einer Universität? Wäre dort diskutiert worden, dann hätte es sicherlich dazu keinen schriftlichen Niederschlag gegeben. Denn üblicherweise werden ja Diskussionen in freier Rede, in einem Austausch geführt, der nicht protokolliert wird. Aber realistischerweise betrachtet müssen wir bestätigen, was Sie anlässlich Ihrer Frage formuliert haben. Hier ist eine deduktive Wissensproduktion Vermittlung betrieben worden. Stellen Sie sich vor, ein Professor, der vorliest und ein Examen, das in der Wiedergabe des Auswendiggelernten besteht. Deduktiv heißt, die Lehre basiert, und das gilt für die Theologie, also für das Fach Theologie ganz besonders, aber auch für die anderen Disziplinen, denken Sie an die Medizin, weitestgehend auch an die Rechtswissenschaften. Dieses Wissen ist ein mittelalterliches, ein scholastisches, und seine Beherrschung ist Maßstab für den Erfolg oder den Misserfolg eines Studiums. Mit welchen Universitäten haben wir es zu tun, wenn wir in das Rheinland blicken? Es sind derer drei. Es ist die Universität Köln, es ist die Universität Trier. Nehmen wir auch die Universität Heidelberg als die älteste noch mit in den Blick. Dann sehen wir das zunächst einmal ganz anders als in heutiger Zeit, das universitäre Spektrum ja sehr, sehr viel kleiner war. Und in den ersten beiden Universitäten, das kann man mit Evidenz sagen, ist die Reformation bekämpft worden. Wenn wir darauf hinaus wollen, inwieweit sich die Universitäten eigentlich hier eigentlich exponiert haben, insbesondere die Universität Köln war zusammen mit dem städtischen Domkapitel sogar ja die stärkste Kraft bei der Bekämpfung der reformatorischen Tendenzen im Kölner Kurstaat. Also unterm Strich müssen wir sagen, reformatorische Impulse sind von den Universitäten nicht zu erwarten gewesen, ganz im Gegenteil. Selbstverständlich müssen wir hiervon ausnehmen, die reformatorischen Neugründungen, die beispielsweise in Marburg oder in Jena, die aber in den protestantischen Staaten vorgenommen werden. Und hier ist im Grunde das Bild ein spiegelbildliches, die Bekämpfung der Katholizität und die Bestätigung des neuen Glaubens. Also mein Plädoyer wäre, auch wenn man die Dinge natürlich differenzierter betrachten sollte, dass wir in die Einschätzung der Universitäten nicht allzu viel Optimismus und schon gar nicht unser Gegenwartsverständnis investieren sollten.
Die nächste Frage formuliere ich absichtlich ein bisschen pathetisch. Wir stellen uns vor, Luther schlägt am 31. Oktober 1517 seine Thesen zur katholischen Kirche an die Wand. Wann hören wir dieses Echo dieser Hammerschläge im Rheinland, in Köln, in Trier, in den anderen Orten?
Wir hören sie mit Beginn der 1520er Jahre. Das ist die Zeit, in der Martin Luther seine berühmten Programmschriften verfasst hat, die eine, und das liegt ja in der Natur des Vorgangs, eine viel größere Resonanz erzeugt hat, also an den christlichen Adel deutscher Nation, von des christlichen Standes Besserung oder von den guten Werken, von der Freiheit eines Christenmenschen. Diese Werke verbreiten sich, wir sind in der Zeit des Buchdrucks. Martin Luther ist einmal, und der Begriff gefällt mir nicht so ganz gut, weil er sehr neumodisch und auch nicht von bleibender Dauer zeugt, ein Medienstar gewesen, der aber seine zentralen Schriften unter das Volk gebracht hat. Und dort sind sie rezipiert worden, sei es, dass sie gelesen oder vorgelesen worden sind. Das 16. Jahrhundert ist ja eine Zeit der Oralität, eine Zeit, in der also Menschen Informationen, Wissen, Enthusiasmierung oder was auch immer eben halt durch mündliche Mitteilungen in erster Linie erfahren haben. Diese Mitteilung ist, das wissen wir, massenhaft und die hat sehr, sehr viele Menschen enthusiasmiert. Das waren Laien durchweg und viele von denen haben sich dazu aufgerufen gefühlt, quasi auf der Straße bei passenden sozialen Gelegenheiten ihre Gedanken über das zu äußern, was sie beschäftigt. Der Vorgang, der sich mit dem Thesenanschlag verknüpft, Herr Jacobi, das ist im Grunde ist das eine interne Angelegenheit. Sie wissen, die Anfechtung der Praxis des Ablasshandels, wodurch sich Martin Luther in Wittenberg betroffen sah. Er hat reagiert eben auf eine aus seiner Sicht Zumutung. Er hat noch nicht einmal gegen den Ablasshandel grundsätzlich polemisiert, sondern in der Art und Weise, die eher kommerzialisiert wurde, also übertrieben, könnte man sagen. Das ist ein Vorgang, der das Rheinland viel weniger beschäftigt hat. Aber es gab dort Themen, die waren im Rheinland genauso virulent wie anderswo auch. Denn die Kritik an der katholischen Kirche machte sich an sehr alltäglichen Dingen fest. An der Absenz, also an fehlenden Pfarrers, an seiner Inkompetenz, an der Kommerzialisierung der Gnadenmittel. Stellen Sie sich vor, der Geistliche, der bei der letzten Ölung eines sterbenden Menschen nicht zugegen ist oder in der Situation sich entweder als inkompetent oder als unangemessen darstellt, der Geld verlangt, die Kommerzialisierung, das materielle Interesse. Diese Dinge haben die Menschen in Rage gebracht. Übrigens ist es bewiesen in der Forschung, dass die verbreitete Praxis der Priesterehe, dass also Geistliche in offener oder heimlicher Beziehung mit Frauen zusammenlebten, dass das eben nicht skandalisiert wurde. Das ist eine Behauptung, die die katholische Kirche in späterer Zeit, sogar im 19. Jahrhundert, hervorgebracht hat. Grundsätzlich aber diese Kritik daran nicht, dass es die Kirche gibt in ihrer bestehenden Gestalt, sondern dass sie den ihm zukommenden sakramentalen Aufgabenfeld nicht gerecht wird. Diese Probleme, die hat es in Wittenberg genauso gegeben wie in Österreich, in Baden-Württemberg oder im Rheinland.
Ich war eben etwas überrascht, als Sie sagten, dass das dann doch 3 Jahre dauert, bis wir da wirklich die ersten stärkeren Auswirkungen merken. Wenn diese Ideen hier im Rheinland ankommen, ist das dann ein Elitendiskurs, wird in den Kirchen, Klöstern und den Universitäten sich mit Luther auseinandergesetzt? Oder ist das etwas, was in den Alltag, das Leben der Menschen Einzug findet?
Ich würde sagen, es ist tendenziell kein Elitendiskurs. Aber wenn wir nach den Ideen und ihrer Wirkungen fragen, da müssen wir uns ja nicht nur mit Blick auf das 16. Jahrhundert fragen, wer sind eigentlich die Transmittoren? Wie gelangt eine Idee in die Köpfe, in ein Buch, in eine Flugschrift von jemandem, der das rezipieren kann? Also wer transportiert das? Wer kolportiert das, muss man eigentlich sagen. Diese Fragen haben wir ja zum Beispiel auch, wenn wir uns mit der Französischen Revolution befassen. Also wer sind die Transporteure? Das ist, wenn man so will, eine mediengeschichtliche Frage. Die komplexe Theologie, die Martin Luther entworfen hat, die will nun auch erst einmal auch rezipiert und verstanden werden. Und ich möchte in Klammern sagen, dass, und Sie fragten ja danach, das entspricht, glaube ich, heute auch einem Mechanismus der öffentlichen Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitskultur. In der Verkürzung, in der Pointierung, in der Zuspitzung, in der Verschärfung liegt ein viel größerer Aufmerksamkeitsreiz als in einer komplexen Darlegung von Rechtfertigungstheologie. Klammer zu. Es ist also eine Frage der Verbreitung, der Zensur und der Bekämpfung. Wir haben ja gerade schon uns über die geistlichen Staaten ausgetauscht. Die Staaten, die uns hier in der Region im Rheinland in erster Linie interessieren sollten, das ist das Kurfürstentum Köln im linksrheinischen Raum und das Kurfürstentum Trier auch größtenteils im linksrheinischen Raum. Dazu könnten wir auch noch Teile des Kurfürstentums Mainz hinzufügen. Die dortigen Fürsten haben sich in der Frühphase der Reformation, und ich spreche hier von der Reformationszeit bis in die Mitte der 1530er Jahre hinein, grundsätzlich feindlich, ablehnend und durch Zensur betätigt. Hierzu gehört aber nicht nur eine theoretische Verdammung, sondern auch die physische Verdammung von solchen Erscheinungsformen, die sie als besonders bekämpfenswürdig erachteten. Dazu gehört die täuferische Bewegung. Gerade die täuferische Bewegung zeigt sich ja eben nicht aus durch eine theoretische, sondern eher durch eine spirituelle Befassung mit Religion. Könnte man sagen, das ist anti-intellektualistisch gewesen, sehr stark genossenschaftlich, also nicht auf einer theoretischen Ebene in erster Linie. Und hier haben die Fürsten durchweg, aber die geistlichen Fürsten sich ganz besonders restriktiv, um nicht zu sagen, ja, kämpferisch verhalten und haben versucht, alle Impulse zu vernichten. In Frankreich war das übrigens in den 1530er Jahren ganz ähnlich.
Einer der Kernmomente der Reformation ist ja der berühmte Reichstag in Worms 1521 mit Luthers Ausspruch, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wir haben eben über die Bedeutung des Rheinlandes im Reich gesprochen, findet dieser Reichstag in Worms statt, eben weil es hier diese Nähe der katholischen Machthaber gibt, weil das hier so eine stark katholische Region war, die sich gegen diese neuen Ideen wehren konnte.
Die Auswahl, Herr Jacobi, der Reichstagsorte ist in aller Regel pragmatischen Gesichtspunkten geschuldet gewesen. Also der Kaiser hat je nach Aufenthaltsort, der Kaiser ist sehr viel gereist, Kaiser befand sich in damaliger Zeit in einer schwierigen Situation, einerseits durch die Bedrohung durch das Osmanische Reich, dessen Grenzen ja bis, das ist ja fast sprichwörtlich, die Tore von Wien reichte, und auf der anderen Seite aber auch die Niederlanden, wo dann immer stärker die konfessionellen Verhältnisse sich zu seinen Ungunsten zuspitzen, wo schon um 1520 ist seine Präsenz vielerorts gefragt. Worms, um es auf den Punkt zu bringen, ist ein eher praktisch gewählter Ort. Warum die Behandlung der sogenannten Causa Lutheri auf dem Reichstag? Warum überhaupt, könnte man fragen? Am Anfang waren Papst und Kaiser relativ zurückhaltend gegenüber nicht nur Martin Luther, sondern seinem Protektor. Das war der Landesherr von Sachsen, der Kurfürst von Sachsen, Friedrich III., genannt der Weise, um dessen Zustimmung, um dessen Stimme man bei der Königs- und Kaiserwahl warb. 1519 aber geht der Papst gegen Martin Luther vor, die päpstliche Administration, und nun kommt es auf dem Wormser Reichstag eben zu zwei Verhören. Luthers durch Johannes Eck, der übrigens ein trierischer Offizial, also ein geistlicher Gerichtsherr gewesen ist und der Vorsitzende eines Kirchengerichts war, und der aber Luther eben nicht zu einer Disputation, sondern zu einem Verhör geladen hat. Die Ereignisse daraufhin muss man im Detail, denke ich, jetzt hier nicht wiedergeben. Luther zieht sich heimlich auf die Wartburg zurück. Es wird die Reichsacht über ihn verhängt, und es sei eben halt auch unterstrichen, dass aus der Sicht des Kaisers, auch der an der Illegitimität von Martin Luther keinerlei Zweifel hatte, dass der Kirchenbann, also die Exkommunikation, eben auch die Reichsacht zur Folge hatte. Und das hatte Konsequenzen für Martin Luther, wie auch dem Fürsten, der sein Landeskind zu beschützen trachtete.
Die Reformation ist ein Auftakt von einer ganzen Reihe von Konflikten. Der bekannteste ist natürlich nachher der Dreißigjährige Krieg, aber auch schon in den 1520ern kommt es zu Auseinandersetzungen. Jetzt habe ich meine Recherche da zum Beispiel den Ritterkrieg mit Franz von Sickingen gefunden, der ja Trier belagert hat, und auch den Bauernaufstand, wobei sich auch da für mich die Frage stellt, wie viel hatte das dann tatsächlich mit der Reformation zu tun?
Ja, Kobi, ich möchte die Frage gar nicht zu beantworten wagen, aber ich möchte das Problem vielleicht versuchen zu markieren. Man kann sehr unterschiedliche Standpunkte einnehmen, was eben diese Überlagerung oder Verzahnung von spirituellen, religiösen einerseits und sozialen Instabilitätsmomenten, könnte man vielleicht sagen, anbelangt. Auf der einen Seite, dass wir es rundweg eben mit religiös motivierten Reaktionen zu tun haben. Das war ein Standpunkt, der in der traditionellen, insbesondere der katholischen Kirchengeschichte, traditionell gelebt wurde. Dass es also letztendlich nur um Fragen des seelischen Heils ging, nur in Anführungsstrichen natürlich. Ein entgegengesetzter radikaler Standpunkt ist insbesondere in der DDR gewissermaßen von staatstragender Bedeutung gewesen. Man hat die Reformation und alle ihre Erscheinungen in ihrem Umfeld, ob es der mehrfache Aufstand von Kleinherrschaften, die erwähnten den Ritteraufstand in der Umgebung Triers, ob es der Bauernkrieg ist, es hat derer mehrere gegeben, auch schon vor Martin Luther, ob diese disruptiven Erscheinungen letztendlich sozialer Protest gewesen sei, der, und das ist das Narrativ, ein Initial gewissermaßen gewesen sei im Zuge der langfristigen Unterhöhlung, Aushöhlung und dann Abschaffung des Feudalismus. Das sind Extrempositionen, ich denke, die sozialen Störungssymptome gewissermaßen, die lagen zutage, die sind evident. Im Falle der Reichsritter ein Stand, eine Gruppe, des niederen Adels, der im Laufe des 15. Jahrhunderts seine Funktion als Wehrstand eingebüßt hat, der auch sich nicht integrieren konnte oder wollte an den Höfen der Fürsten, sondern vielmehr sich desintegriert gesehen hat und gewissermaßen funktional, aber auch emotional heimatlos geworden. Im Falle der Bauernaufstände haben wir ziemlich eindeutig das Phänomen, und das ist allerdings keine Problemlage, die sich in erster Linie in unserem Gesichtskreis im Rheinland abspielte, sondern eher im Süden Deutschlands und in Franken, wo wir ein sehr, sehr hohes, beziehungsweise noch viel höheres Maß an politischer Fragmentierung haben, dass dort der soziale, der ökonomische Druck auf die Bauern extrem verschärft wurde. Das sind evidente Faktoren, und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass sich viele Menschen eben halt enthusiasmieren oder radikalisieren lassen. Ich sprach vorhin so diese Menschen an, die quasi aus freien Stücken sich irgendwo postiert haben und ja ihre Sicht von Gott und der Welt gewissermaßen artikuliert haben. Wir haben davon auszugehen, dass sie sowohl ihre religiösen als auch ihre gesellschaftlichen Idealvorstellungen dabei artikuliert haben. Ob diese sozialen Proteste, die sich mit der Religion verknüpfen, tatsächlich auf eine neue Ordnung abzielten oder ob sie wiederum in die Vergangenheit gerichtet waren und eine Wiederherstellung einer besseren Vergangenheit beabsichtigten, das möchte ich mal dahingestellt sagen. Ich tendiere eigentlich weder zum einen noch zum anderen, sondern im Idealfall einer abwägenden Betrachtung von Einzelfällen.
Jetzt ist es ja in der Natur der Sache, denke ich zumindest mal, dass die geistlichen Machthaber, die Erzbischöfe von Mainz, von Trier, von Köln, mit der Reformation nicht viel zu tun haben wollen, weil das würde ja ihre Machtbasis, ihre Stellung aufgrund des Katholizismus ja angreifen. Dennoch gibt es ja interessanterweise, und das wusste ich auch vor der Vorbereitung gar nicht, mehrere Versuche, auf jeden Fall in Köln, dass dieses Kurfürstentum in ein, was ist denn auch da der passende Begriff, lutheranisches, protestantisches Gebiet umgebaut werden soll. Wie läuft das ab?
Nun, es ist tatsächlich eine Besonderheit, ein Spezifikum der Kölner Kirche. Unterscheiden wir, das sei am Rande gesagt, aber doch betont, Kurköln, also das ist dieser Gebietsstreifen, ganz im Wesentlichen linksrheinisch bis etwa nach Bonn, hinunterreichend, beziehungsweise ja, von Süden, vom Norden in Richtung Süden betrachtet, linksrheinisch gelegen mit einer kleinen Ausbuchtung über den Rhein bei Linz. Das unterscheiden wir dies also von der Reichsstadt Köln, die ein Thema Eigenrechtes wäre. Nun, wenn wir uns mit der Typologie, mit den Typen dieser geistlichen Fürsten befassen, dann sollten wir nicht alleine das ihnen obliegende Priestertum ins Auge fassen, sondern dass sie eben halt auch Dynasten gewesen sind. Sie sind Hochadelige gewesen. Tatsächlich bestand im Kurfürstentum Köln die höchste Qualitätserwartung, die höchste Honorabilitätserwartung, sollte man viel sagen, für einen künftigen Landesherrn. Was bedeutet das? Man wird Erzbischof, indem man durch ein Domkapitel gewählt wird und später idealiter durch den Papst bestätigt. So ist es heute noch. Innerhalb dieses Domkapitels sind standesgleiche Personen, die durchweg dem höheren Adel angehörten. Diese Personen hatten notwendigerweise immer auch ein dynastisches Interesse. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie ihren Familien gegenüber verpflichtet waren. Die erste Verpflichtung, könnte man sagen, in einer langen Familiendynastie ist, diese Familie auch weiterzuführen. Wo also geistliche Fürsten schwach wurden, um es mal keineswegs salopp gemeint auszudrücken, sondern in einen Zugzwang kam, konnte sich die Situation ergeben, dass man sich eben ja vor die Wahl gestellt sah, entweder das priesterliche Amt bis zum Tode weiterzuführen oder aber Nachkommen zu zeugen, um damit die eigene Dynastie fortzuführen. Das ist tatsächlich zweimal passiert in Köln. Der eine Erzbischof ist vom Amt zurückgetreten. Sein Name war Salentin von Isenburg, um seine Familie zu erhalten, was ihm übrigens nicht gelungen ist. Im zweiten Fall, das ist der Fall von Gebhard Truchsess von Waldburg, hat es tatsächlich eine Verbindung von emotionalen Motiven, man mag sagen, ein Liebesverhältnis mit einer geistlichen Dame gegeben, deren Familie darauf gedrungen hat, diese Beziehung zu legitimieren. Dieser Gebhard Truchsess von Waldburg hätte also in der Konsequenz, und Sie fragten gerade, ja, was wäre der beste Terminus, um es zu charakterisieren, den geistlichen Kurstaat in einen weltlichen mit dynastischer Sukzession, also mit dynastischer Erfolge umgewandelt. Das Erzbistum Köln hat aber auch noch zwei weitere Fälle gesehen, die unterschiedlich gelagert waren. Der eine ist in einen Satz auszudrücken. In den 1560er Jahren tritt ein Erzbischof zurück, weil er sich angesichts der finanziellen Herausforderungen in seinem Territorium nicht mehr imstande sieht, ja, hier irgendwie reformerisch einzutreten. Aber viel interessanter ist ein anderer Fall, den Sie sicher im Sinne hatten, nämlich der Fall des Erzbischofs Hermann von Wied. Das war, das ist darauf lässt der Name schon schließen, Wied, ein Kanoniker, ein Geistlicher, der im hohen Alter, er wurde immer der alte Herr genannt, war 1477 geboren worden, der in, sagen wir, fortgeschrittenem Alter in den 1540er Jahren aus einem Impuls, den wir nicht so genau erklären können, sich entschieden hat, die Reformation zu begünstigen. So möchte ich das einmal ausdrücken, denn die Einführung der Reformation ist gewissermaßen ein Terminus technicus, der einhergeht mit sehr kategorialen Maßnahmen. Das ist dann die Auferlegung von Verboten gegenüber dem Klerus, die Einschränkung der kirchlichen Jurisdiktion, also der Rechtsprechung, schwer vorstellbar wäre das gewesen, die Abschaffung der Messe insbesondere. Dieser Hermann von Wied hat aber etwas gemacht, was für einige Fürsten in der Region nicht ganz untypisch war. Er hat versucht, eine Via Media zu beschreiten, einen Mittelweg, wie der lateinische Begriff schon sagt, und war der Auffassung, es müsse doch oder könne doch möglich sein, den alten Glauben mit dem, was er als neu betrachtete, zu versöhnen. Das hatte keinen Erfolg, das hatte auch keine Aussichten. Ich würde aber diesen Reformationsversuch unbedingt unterscheiden von dem, was ein späterer Nachfolger Gebhard Truchsess aus einer, ja, muss man sagen, Beziehungsverlegenheit herausgetan hat. Es war eine Illusion, aber die Illusionen, die entpuppen sich als solche uns ja erst im Rückblick mit dem Vorteil zu wissen, wie die Dinge verlaufen sind, eröffnet aber die Augen für eines, was wir uns meines Erachtens immer vor Augen führen sollten, wenn wir von Reformation oder Nicht-Reformation sprechen. Viele Menschen, und zu ihnen gehörten durchaus auch höher stehende Persönlichkeiten, wie in diesem Fall ein geistlicher Herr, hatten kein präzises Bild von der Reformation, sondern sie waren erfüllt von Vorstellungen, vielleicht von Hoffnungen oder auch Befürchtungen, die sie mit dem einen oder mit dem anderen verbunden hatten. Sie haben mit ihrem religiösen Verständnis nicht notwendigerweise eine theologische Entscheidung, also ein Bekenntnis verbunden, sondern sie wollten es gerne beiden Seiten recht machen. Das hat dieser Hermann von Wied versucht, aber er ist 1546 dafür arg bestraft worden von Papst und Kaiser und hat auch in seinem regionalen Umkreis keine Unterstützung finden können, mit Ausnahme einiger Städte, die seinen Impuls dankbar aufgegriffen haben.
Die Reformation geht weiter. Als Reaktion auf die Konflikte wird ja der Augsburger Religionsfrieden 1555 geschlossen. Insgesamt kommt mir das aber vor, was Sie geschildert haben, dass das Rheinland von der Reformation deutlich weniger beeinflusst wurde als andere Regionen des Reiches. Sehe ich das richtig?
So kann man das sagen, Herr Jacobi, was ja nicht ausschließt, dass es wiederum solche katholische oder katholisch gebliebene Regionen gegeben hat, von denen Ähnliches zu sagen wäre. Für weite Teile Bayerns wäre das beispielsweise zu sagen, nicht aber für Österreich, was vielleicht deswegen erwähnt sei, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, wie die konfessionelle, auch die gesellschaftliche oder auch kulturelle Vielfalt in der Zeit selbst durch eine spätere Zeit gewissermaßen überdeckt wird. Sie haben im Anfang unseres Gesprächs auch von einem Narrativ gesprochen. Mir wäre das Narrativ die Barockfrömmigkeit, die angeblich immer schon da gewesen sei, immer schon das Bekenntnis zur katholischen Kirche. Das ist im 16. Jahrhundert durchaus anders gewesen. Und auch wenn man das Bild des heiligen Kölns, was zugegebenermaßen mit der Reichsstadt Köln verbunden ist, die als eine, praktisch als die einzige Reichsstadt in Köln katholisch geblieben ist, wenn man das aufgreift, dann könnte man, und das ist geschehe auch hier, tatsächlich so ein Narrativ erzeugen, naja, hier ist so eine tiefe Frömmigkeit und Loyalität gegenüber der Kirche verankert gewesen. Sie konnten gar nicht anders als katholisch zu bleiben. Man muss das als das benennen, was es tatsächlich gewesen ist, eine Wunschvorstellung. Hier sind eher gesellschaftliche Triebkräfte verantwortlich zu machen dafür, dass die Reformation nicht einsetzte. Der Augsburger Religionsfrieden, den Sie aber zu Recht zitieren, spielte eine erhebliche Rolle 1555, weil er nämlich den Wechsel geistlicher Fürsten, die hatten das ja mehrfach berührt, den Wechsel geistlicher Fürsten vom katholischen ins protestantische Lager unmöglich machte. Und im Fall, dass es doch geschehen würde, Gebhard Truchseß von Waldburg, hier mit den katholischen Mächten eine Handhabe, auch eine rechtliche Handhabe gegeben war, diese Reformierung abzustellen. Damit kommen wir im Grunde schon in das Problemvorfeld des Dreißigjährigen Krieges, wo wir eben eine Partei haben, die sich sehr stark exponiert, an deren Spitze stehen die reformierten kalvinistischen Pfälzer, die dieses System des Augsburger Religionsfriedens nicht akzeptieren, nicht mehr akzeptieren und sich radikalisieren mit ganz erheblichen Folgen.
Und über diese ganz große Konfliktlage werden wir auch in der nächsten Folge noch einiges hören. Daher noch mein Abschluss an Sie, die Frage, die Sie ja auch im Vorgespräch aufgeworfen haben. Sie sprachen auch von sozialer Wirksamkeit der Reformation im Rheinland. Also, welche soziale Wirksamkeit, welche anderen Wirksamkeiten entfaltet die Reformation im Jahrhundert zwischen dem Thesenanschlag und dem Fenstersturz?
Die soziale Wirksamkeit der Reformation wäre logischerweise auf allen denkbaren Ebenen anzusiedeln. Wir könnten uns ja sehr sinnvoll mit Geistlichkeit, mit Klerus beschäftigen. Wir könnten uns mit Funktionsträgern, mit den Fürsten mithin befassen. Wir können sowohl auf horizontaler wie vertikaler Ebene alle Bereiche der Gesellschaft durchdringen, was uns heutzutage, da wir uns in der Geschichtswissenschaft ja doch verstärkt für das Private, das Persönliche, Individuelle, mithin die einfachen Menschen interessieren, wenn wir das uns zur Pflicht machen, das gewissermaßen auferlegen, zu schauen, was passiert bei den normalen Menschen, dann stoßen wir eben auf große Quellenprobleme. Die Forschung hat das in den 70er, 80er Jahren aber aufgegriffen und sich hier, um Ihre Frage vielleicht exemplarisch zu beantworten, ja mit einer Quellengattung auseinandergesetzt, die bis dahin eigentlich wenig Interesse hatte. Das sind sogenannte Visitationsakten. In diesen, man kennt ja den Begriff der Visitation, des Besuches, in diesen Quellen, die größtenteils überliefert sind, haben Fürsten übrigens nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Fürsten, die es sich ja zugestanden haben, eben auch die religiösen und mithin auch die sittlichen, in damaliger Vorstellung, Lebenspraktiken ihrer Untertanen zu erkundigen. In diesen Visitationsberichten wird uns vielleicht am ehesten vermittelt, was hat das für eine soziale Wirksamkeit vor Ort? Vor Ort sehen wir so etwas wie eine Verselbstständigung von Alltagspraktiken. Die Abwendung von ja, liturgischen Traditionen, die Verweigerung, sich an den Kirchenfesten zu zeigen, möglicherweise die Verweigerung des Kirchgangs. Das ein besonders interessantes Thema ist das Verhalten von Frauen, wo wir es dokumentiert bekommen. Eine Entfremdung von Autoritäten, natürlich in erster Linie der Ehemann, aber eine Verselbstständigung vielleicht im Verhalten von Töchtern, die sich Erziehungs- und Schul, so es ihnen angedacht wurde, Schulkarrieren verweigert haben. Frauen, die die geistlichen Einrichtungen ganz wichtig verlassen haben und einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Der Autoritätsverlust, so könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen, von kirchlichen, mitunter auch von weltlichen Amtsträgern, denen man ins Gesicht gesagt hat, ich mache es so, wie ich es jetzt will. Das ist jetzt sehr, sehr banal, sein Wort ausgedruckt, aber es zeigt eben auch, dass es nicht unbedingt ein intellektueller Prozess war, sondern ja eine gewisse Verselbstständigung der ja im alltäglichen Tun. Das stößt uns in diesen Quellen sehr häufig entgegen. Auf der anderen Seite aber eben halt auch Gegenreaktionen. Die Reformation ist einerseits gerne etikettiert als die Zeit, die geistige Freiheit, der Gewissensfreiheit hervorgebracht habe. Auf der anderen Seite bildet die Reformation eben auf ein Initial, könnte man sagen, für die patriarchalische Weisungsgewalt wiederum in Familien, also die Weisungsgewalt und auch die Strafgewalt von Männern. Das ist also eine ambivalente Geschichte, diese Reformation. Aber was sie eben so interessant macht, ist, dass sie gewissermaßen wie so ein Katalysator Prozesse in der damaligen Zeit und sichtbar macht, die weit über den religiösen Bereich hinausgehen und die nun praktisch erstmals in der Geschichte die große Gunst uns verheißen, eben auch in schriftlicher, wir sagen dann auch in publizistischer Form dokumentiert zu sein. Insofern, die Reformation ist ein Thema für viele, die sich aus ganz unterschiedlichen Motiven dafür interessieren, und das ist auch gut so.